Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advanced Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football. Ich bin der Joscha, einer von beiden Gründern. Mir gegenüber sitzt der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Servus Josch, ich bin der andere.
Du bist der andere. Wir sprechen hier fast jede Woche über Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Wie kann man den besser machen? Was kannst du als Trainer machen? Was können Jugendleiter, Vereine besser machen? Immer ganz abwechslungsreich und ganz oft mit euren Problemen, die wir versuchen zu lösen. Sakko, jetzt war jetzt hier 3 Wochen, 4 Wochen Podcast-Pause. Was war los bei dir? Warum hattest du keine Zeit?
Weil wir vor allem eine Sache vorbereitet haben und das war uns ja sehr, sehr wichtig, fast schon eine Herzensangelegenheit, denn wir haben ja aktuell die Trainingspläne für die FE- und D-Jugend, die für die Plus-Vereine und Plus-Mitglieder auf der Videoplattform rausgehen, und da stellt sich jetzt natürlich berechtigt die Frage, was ist denn mit CBA-Jugend, was ist denn mit Bambini? Generell haben wir immer wieder die Kritik auch bekommen, dass die Bambini-Inhalte auf unserer Plattform ja nicht so 100% Bambini geeignet sind. Und wir wären nicht wir, wenn wir uns dieser Kritik nicht annehmen würden. Und deswegen haben wir enorm viel Zeit und Ressourcen reingesteckt in unseren Videodreh, den wir jetzt am vergangenen Wochenende hatten, um weitere Inhalte für die Bambini zu filmen und weitere Inhalte für die CB und A-Jugendaltersstufen zu filmen, so dass es ab Sommer Trainingspläne von Advanced Football von der Bambini bis zur A-Jugend geben wird und somit jeder Kinder- und Jugendtrainer wirklich, also den mühelosesten Job der Welt haben kann, wenn er sich daran orientiert und das einfach als Vorlage nimmt und nicht jede Woche auf dem weißen Blatt Papier startet.
So ist das. So wird das sein. 1. Juli, markiert es euch schon mal im Kalender. Geht's los? Ja.
Ich möchte noch einmal ergänzen, weil also vor allem im Bereich Bambini, ich glaube, das ist ja so, also für viele Trainer der Einstieg, für ganz, ganz viele Kinder der Einstieg. Und da war ja unser Gedanke, dass wir das schaffen, auch so zu verpacken, dass das kleine Geschichten werden. Also dass man nicht diese fußballspezifischen Übungen hintereinander steckt und dann hat man ein Bambini-Training, also wie so ein abgespecktes E-Jugendtraining, sondern wir haben das da an der Stelle, und ich möchte das erwähnen, weil ich da ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben möchte. Also wer irgendwie Slalom-Dribblings bei den Bambini-Übungen erwartet, der ist bei uns fehl am Platz. Der wird da nichts in diese Richtung finden, sondern wir haben gesagt, wir wollen, dass die Trainingsinhalten wie so ein Thema bekommen. Und das haben wir mit einem, ich weiß gar nicht, ob ich anonymisiere ihn mal, mit einem externen Referenten gefilmt. Und da in der Vorbereitung schon gesagt, hey, wir wollen halt so Storylines haben. Also es war immer mein großer Wunsch auch zu sagen, wir haben heute eine Trainingseinheit zum Thema Piraten und Seeungeheuer oder zum Thema die Wälder und Wiesen oder Monster und Helden und sowas. Und dann haben wir Übungen, die da zusammenpassen und das aufgreifen. Und das finde ich so genial, weil ich einfach diese Geschichte dann diesen kleinen Kindern, die Geschichten über alles lieben, erzählen kann und dadurch einfach mein Training aufwerten. Und diesen kleinen Sneak Peek möchte ich quasi schon mal geben, zu sagen, das wird die Art des Inhalts, der da für die Bambini ab Sommer kommen wird. Und das mündet ja dann im Bereich BA-Jugend in Formen im 7 gegen 8 zum Thema Freilaufverhalten der Sechser oder zum Thema Steilklatsch und so weiter. Also das ist, ich bin da sehr, sehr happy. Vielleicht merkt man es an meiner Erzählung, dass wir jetzt so den Kinder- und Jugendfußball doch sehr ganzheitlich abbilden können bei uns auf der Plattform.
Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr auf den 1. Juli. Wie gesagt, gerne vormerken. Nagelt uns da drauf fest auf diesen Termin.
Haben wir nicht gesagt, wir kommunizieren den Termin nicht, ach so, damit wir nicht festgenagelt werden können?
Doch.
Ich sag immer, im Sommer kommt es.
Bei mir im Kalender steht 1. Juli, Großfeld Bambini Video Lounge.
Okay, Leute. Joshua.balle@advance.de, den könnt ihr festnageln.
Oder ihr nagelt Marian fest, der ist ein
Charge. So, das ist auch eine gute Idee.
Sakko, lass uns reinstarten. Wir haben zwei Fragen mitgebracht mit sehr coolen Themen und die wollen wir heute mal diskutieren, besprechen. Und zwar die erste Frage oder die erste Einsendung. Liebes AF-Team, natürlich möchte ich euch zu Beginn fette Props geben. Ich bin in meiner dritten Saison als Trainer einer U12 tätig. Ihr habt mir sowohl den Einstieg als auch die Fortsetzung mit eurem Konzept sehr einfach gemacht. Vor allem das Warum und nicht nur das Wie finde ich große Klasse. Ich höre immer euren Podcast, besuche den Spielprinzipienkurs, den gibt's jetzt mittlerweile auch im Shop wieder in der neuen Variante, gerne mal reingucken, benutze die Action Game Cards und setze eure wertvollen Tipps im sozialen Umgang mit den Kids erfolgreich um. Zurzeit stellt mich die beginnende Pubertät der Jungs und dem damit verbundenen Verlust des Spieltriebs, kein Bock, beziehungsweise ich bin zu cool zum Rennen, sowie verstärkte Wachstumsschmerzen vor neue Herausforderungen. Habt ihr zu diesem Thema ein paar Tipps oder könnt ihr es einmal in eurem Podcast aufgreifen? Beste Grüße, Raphael. Raphael, können wir machen. Machen wir hiermit. Lass uns das mal zweiteilen, Sakko. Erster Teil quasi dieses Thema Kinder sind oder werden zu cool für Training und für sich anstrengen. Und das zweite, dieses Wachstumsschmerzen-Thema, ist ja auch was, das wir in Hoffenheim ganz oft hatten. Lass uns da mal reingehen. Wie würdest du agieren oder was würdest du Raphael im Gespräch raten, wenn er diese Thematik mit Kinder sind zu cool in ihrer Peer Group, um irgendwie Spaß und Freude, obwohl sie es vielleicht manchmal sogar möchten, zu entwickeln im Training?
Ja, also ich vermute, dass jeder, der in diesen Altersstufen unterwegs ist, und wir haben es am Wochenende bei unserem Videodreh ja stellenweise auch gehabt, weil wir auch mit diesen Altersstufen um den Dreh dann ein bisschen älter, aber voll in der Pubertät ja auch trainiert haben. Und da ist es uns auch aufgefallen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht jeden keinen Bock-Moment irgendwie direkt als fehlende Einstellung bewertet. Ich glaube, da neigen wir dann schnell dazu, dass wir sagen, ah, der strengt sich jetzt halt nicht richtig an, weil er keinen Bock hat und der hat halt keine Lust, sondern dass genau in diesen sensiblen Phasen, wo sich viel körperlich verändert, wo sich viel irgendwie psychisch verändert, das auch bedeuten kann, also dass da irgendwie eine Unsicherheit drinsteckt, eine Müdigkeit, eine Überforderung. Also ich glaube, die Themen, die Kids dann sonst aus ihrem sozialen Umfeld und familiären Umfeld mitbringen, können sich vielleicht auf sowas auch niederschlagen. Also das mal irgendwie vorweg, dass wir das nicht immer direkt framen, als der hat da jetzt keine Lust und dann draufhauen. Und das bringt mich zum Gedanken und zu einem möglichen Setup, wie wir das vielleicht abschwächen können, auch wenn wir es nicht ganz vermeiden können. Und zwar, dass wir eben nicht der nächste Erwachsene sind, der einfach nur draufhaut, sondern das haben sie vermutlich schon viel in der Schule, weil die Lehrer und Lehrerinnen dann strenger werden, weil eben die Pubertät dann auch zu Fehlverhalten in Anführungszeichen führt. Zu Hause gibt es mehr Konflikt mit den Eltern. Und jetzt kommen sie ins Fußballtraining, jetzt sind wir schon wieder der nächste Erwachsene, der denen dann sagt, was sie zu tun haben. Und ich glaube, das gilt es so ein bisschen abzuschwächen. Deswegen meine Idee, die ich da Trainerinnen und Trainern immer wieder mitgebe, ist, die Kids dann auch mit abzuholen im Sinne von auch Verantwortung und aber auch gehört werden. Also mit einem Kind, das 13 Jahre alt ist, finde ich, kann man sehr gut auf Augenhöhe nachfragen, was denn heute los ist oder meine Beobachtung in seinem Verhalten einfach nur zu schildern, ohne Wertung und zu sagen, guck mal, heute war das bisher so und so. Das, hast du das Gefühl, das passt jetzt irgendwie zu dem, wie wir trainieren wollen oder was kann ich ändern, anpassen, dass das für dich irgendwie leichter wird, dann auch wieder Gas zu geben in den Übungen? Findest du was unfair, findest du was nicht gerecht? Und ich glaube, ganz viel auf Augenhöhe zu begegnen, ist ein Riesenvorteil. Dadurch sind wir für die Kinder oft der erste Erwachsene, der ihnen auf Augenhöhe begegnet. Das ist so die eine Möglichkeit, also die Art der Kommunikation auch zu verändern und das da muss man selber als Trainer, glaube ich, auch ein bisschen wachsen aus diesem Altersbereich raus. Und dann auf der anderen Seite aber auch, und das fand ich bei, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, bei Bayer Leverkusen, die haben so ein Konzept von den Sportpsychologen entwickelt, das nennt sich Level Up. Und da geht es um psychologische Elemente und quasi auch so eine Entwicklung von Charakter und von mentalen Themen bei den Kindern. Und die bestimmen dann beispielsweise jetzt bei den Jüngeren dann auch so Team-Captains. Die rotieren dann durch, jede Woche hat ein anderes Team an Kids dann die Verantwortung für Konfliktlösung zum Beispiel. Heißt, es sind immer 2, 3 Kinder dann da und da ist ganz klar, hey, ihr seid jetzt diese Woche in den beiden Trainingseinheiten die Team-Captains, um alle aufkommenden Konflikte innerhalb der Mannschaft oder zwischen Mannschaft und Trainerteam, dass ihr die mit moderiert. Wenn ihr seht, da haben 2 Kinder Streit, dann geht ihr hin und schlichtet diesen Streit. Das ist eure Aufgabe. Das ist Endstufen. Modell. Ja,
das ist nämlich, vor allem ist
ich habe 3 Sportpsychologen auf dem Platz, und die das Ganze noch betreuen.
Ja.
Genau. Deswegen würde ich aber eine Light-Version daraus machen, und zwar, dass wir den also bestimmten Kindern, nämlich Kindern, die sowieso schon die Sprachrohre in der Mannschaft sind, an denen sich die anderen orientieren, die so natürliche Leader sind, in Anführungszeichen, alles sehr abgeschwächt natürlich, aber man merkt ja, an welchen Kindern sich die anderen Kinder orientieren und die zu auch Team-Captains zu machen, ist ja die Frage, ob die Kapitänsrolle da schon vergeben ist und dann denen auch zu sagen, hey, wir stellen gemeinsam hier Regeln auf, einmal im ganzen Team, also was ist für uns gutes Training, was sind für uns gute Spielformen, da reden die Spieler mit Trainern auf Augenhöhe. Aber zur Einhaltung dieser Regeln sind nicht nur die Trainer verpflichtet, sondern dann auch diese 1, 2, 3 Team-Captains, dass man die ganz konkret dann auch ansprechen kann und sagen, wie fandet ihr das jetzt? Wie fandet ihr diese Form? Und vielleicht wäre es da sinnvoll, dass ihr eben innerhalb eurer Peer Group, nämlich in eurer Altersstufe, mit euren Mannschaftskollegen darüber sprecht, dass es so halt nicht geht. Und das finde ich in Summe viel gesünder als Gesamtklima und wir würden den Kindern so ein bisschen Verantwortung wieder zurückgeben.
Ja, in einer idealisierten Welt gehe ich da absolut mit und ich glaube, da braucht es aber sehr viel Kompetenz, einfach auch auf Trainerseite und auch eine gewisse Klarheit, die dem ein oder anderen U12, U13, U14 Trainer, der das halt mal einmal die Woche mit Training macht, so ein bisschen fehlt und die man nicht immer einfordern kann. Ich würde gerne eine zweite Ebene aufmachen, weil du es jetzt gerade gesagt hast mit diesen, es gibt immer wieder so Leader im Team und es ist ja ähnlich oder ich sehe das ähnlich wie bei dem Thema, es gibt Kinder, die stören unser Training. Das sehe ich auch bei diesem Thema, sind zu cool quasi fürs Training oder für das, was wir hier gerade als Mannschaft machen. Dadurch, dass es ja ein Altersbereich ist, wo du extrem heterogene Entwicklungsstände hast. Also der eine, der ist quasi noch ein Kind, im klassischen Sinne, also ein Kleinkind sozusagen. Der andere ist schon irgendwie schon in der Pubertät und hat vielleicht große Brüder oder Kumpels, die schon anfangen mit, weiß ich nicht, rauchen, Alkohol trinken, was auch immer. Das hast du ja durchaus in der Mannschaft. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele dieser Konstellationen oder viele dieser Dynamiken, wo es dann heißt, einer ist zu cool fürs Training, dass das oft dann immer wieder den 1, 2 gleichen hängt. Bedeutet, ich habe diese 1, 2 Spieler, wo ich weiß, die haben halt ein gewisses Umfeld, das gewisse Verhaltensweisen bei denen auslöst. Das kriege ich irgendwie das Umfeld von ihm nicht geändert. Heißt, ich muss manchmal auch denen mit anderen Konsequenzen gegenüberstehen, als ich das bei Kindern mache, die vielleicht noch nicht so weit sind. Und diese Konsequenz kann dann auch sein, hey, du meinst ja, du bist zu cool, für, dass wir hier Spaß haben, dass wir miteinander spielen, dass wir einen Mannschaftssport machen, ganz wichtig. Ich finde, es ist immer übergeordnet das, was man kommunizieren kann. Fußball ist ein Mannschaftssport. Ja, wenn du für dich was alleine machen willst, dann gehst ins Fitti oder machst, weiß ich, irgendwas anderes, einen Individualsport. Aber als Mannschaftssport gibt es einfach gewisse Regeln und gewisse Dynamiken, die wir beachten müssen und die eingehalten werden müssen. Und da würde ich dann schon ganz klar sagen, hey, wenn es einen gewissen Punkt gibt, wo du merkst, es gibt 1, 2, 3 Spieler, die lösen immer wieder das aus, dieses wir sind zu cool dafür, was der Trainer gerade macht, dann hast du, finde ich, wenn dein Training drumherum, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, Sakko, wenn das passt, hast du schon das Recht zu intervenieren und zu sagen, hey, Jungs, so geht's nicht. Also entweder wir machen das auf diese Art und Weise, weil wir einen Mannschaftssport machen, oder es funktioniert halt nicht, dann müsst ihr euch was anderes suchen oder ihr geht, weiß nicht, einen Jahrgang höher, wenn ihr zu cool seid für das, was wir hier machen. Da finde ich schon, kann man als Trainer eine gewisse Härte auch zeigen, weil einfach wieder das Prinzip gilt, es müssen nicht 90% unter 10% leiden bei mir Mannschaftstraining, weil die zu cool für das sind, was wir hier machen. Das wäre so ein zweiter Ansatz, den ich auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte. Was denkst du darüber, Sakko?
Also ich glaube, dass das die Standardlösung ist. Also das ist das, was ich mit diesem Draufhauen meine. Also ich habe jetzt dann 2, 3 Kinder, aus welchen Gründen auch. Also ich habe ja auch nicht 20 Kinder zur Verfügung, sondern ich habe dann halt wahrscheinlich in dieser D-Jugend 12 bis 15, wenn ich jetzt da 2, 3 rausschmeiße oder den sag, oder ihn zumindest damit drohe, mit der Gefahr auch, dass sie sagen, dann leck mich doch am Arsch, weil wir eh schon im Dauerkonflikt sind zwischen, also zwischen den Spielern oder dieser kleinen Gruppe und mir, dann, also ich weiß nicht, ob das das richtige Zeichen ist und in dieser sensiblen Phase, in der die Kinder selber nicht genau wissen, wohin, dann zu sagen, so, ey, wisst ihr was, wenn ihr halt nicht funktioniert, dann kommt ihr entweder nicht mehr hierher, weil das nicht euer Sport ist, oder geht zu einer anderen Mannschaft. Das finde ich passt nicht so richtig. Also ich würde schon immer die Möglichkeit geben, dass man gemeinsam einen Weg findet. Und deswegen auch bei dieser Regelformulierung hätte ich gerne alle bind beteiligt. Also ich würde mir da wahrscheinlich auch mit der Mannschaft dann, also vor allem jetzt, wenn die jetzt, also U12 und U13 noch sind, also entweder alter Jahrgang U13 oder dann in die C-Jugend kommen, also alter Jahrgang U13 und U13-Jahrgang oder sie kommen in die C-Jugend, würde ich wahrscheinlich schon einen halben Tag mal darauf verwenden, um zu sagen, ey, wir wollen hier Regeln festhalten, die für alle gelten und wir halten Regeln für Spieler fest und wir halten Regeln für Trainer fest. Und die sind ganz klar und das sind dann 3, 4 Regeln, die jeder versteht, die so Jürgen Klopp-mäßig oder Thomas Tuchel, ich weiß nicht mehr, wer es war, so unterschreiben vor der Saison. Wir stehen dazu. Und dann, erst dann, wenn diese gemeinsame Basis auch definiert wurde, bin ich in der Lage, konsequent Grenzen einzuhalten, weil ich dann immer darauf verweisen kann, was auch von der Mannschaft an Regeln aufgestellt wurde. Und ich kann dieses Thema auch in Summe dann so moderieren. Also ich, wie gesagt, ich würde es gerne vermeiden, als Trainer dann schon wieder diese autoritäre Sau zu sein, die dann draufhaut, sondern ich würde das thematisieren und ich würde mir die Zeit nehmen und auch Trainingszeit opfern, um diese Sachen zu besprechen im Mannschaftskreis und auch zu besprechen, dass wir das als Trainerteam gerade so wahrnehmen, was diese 1, 2, 3 Jungs machen, ob das die anderen Mitspieler auch so wahrnehmen, weil dann bekommen die 2 Jungs oder Mädels die Rückmeldung aus dem Team.
Ja.
Und mit allem anderen, finde ich, erweiterst du die Kluft. Und natürlich hast du hast eine Fürsorgepflicht, du hast eine Verantwortung der Mannschaft gegenüber und so weiter. Das ist klar. Heißt, es gibt den Punkt, wo es nicht mehr geht. Diese Grenze gibt es. Und wenn die überschritten wird, dann gibt es harte Konsequenzen. Aber
und das, aber
sag, das ist genau der Punkt. Cool, finde ich, ist noch keine Grenzüberschreitung.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe oft das Gefühl und ich konnte es jetzt aus meiner letzten Station, wenn parallel dazu Jugendmannschaften trainiert haben, genau in diesem Alter konnte ich es nämlich genau beobachten. Ganz oft wird sich eben nicht getraut, oder was heißt nicht getraut, aber es wird eben nicht diese Konsequenzen gezogen. Also es wird in Kauf genommen, dass jedes Training dann scheiße ist, weil diese 2, 3 Jungs zu cool sind, quasi richtig mitzutrainieren oder einfach ihren Scheiß machen. So, also diese Konsequenz des, hey, das geht so nicht, lass uns darüber sprechen, das muss Konsequenzen haben, das trauen sich viele Trainer, dann habe ich das Gefühl, oftmals doch nicht. Also das ist quasi den Punkt, den ich machen wollte, dass den Trainern die Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, wenn dein Training so derart drunter leidet, dann zieh da Konsequenzen, gerne auch personeller Natur, sprich das vorher mit deinem Jugendleiter ab, aber es muss was passieren und nicht eben, naja, wir lassen das halt so durchlaufen und es zerschießt mir mein ganzes Training, meine Art und Weise.
Ja gut, aber das habe ich ja auch mit keinem Wort gesagt, dass es okay ist und wir das laufen lassen wollen. Ich gehe ja eher so hin, dass ich sage, bevor diese Konflikte aufkommen, die bei dir zum Exitus führen, dieser Spieler, klären wir erstmal, wie wir miteinander umgehen. Und das mache ich im besten Fall vor dem ersten Training.
Ja.
Also, ich kann das beste Konzept jetzt ja irgendwie raussabbeln, wenn der Trainer dann auf dem Platz das nicht umsetzt. Das ist wie mit allem. Also, ich finde, über diesen Fall brauchen wir nicht reden, dass es Trainer gibt, die inkonsequent sind. Ja, gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. Also da kann ich dir die geilsten Regeln auferlegen, wenn du sie nicht umsetzt auf dem Platz in deiner Verantwortung, dann geht's nicht. aber von der Reihenfolge her, für die Zuhörer, denen ich ja jetzt anmaße, dass sie sich sehr viel Gedanken machen und in der Lage sind, solche Sachen dann auch auf dem Platz zu implementieren. Deswegen hören sie Podcasts in ihrer Freizeit zum Thema Kinder- und Jugendfußball. Würde ich so machen, dass es vor dem ersten Training mit dieser Mannschaft diesen Katalog gibt von oder diese goldenen Regeln für die verschiedenen Ebenen. Ebene Mannschaft, Ebene Trainer, finde ich ganz wichtig, dass wir die ergänzen. Und dann bin ich dafür verantwortlich, alle Regelverstöße auch ganz klar transparent zu machen. Sagen, jetzt ist gerade das passiert, liebe Mannschaft. Wir haben gesagt, ja, wenn das passiert, dann ist das die Konsequenz. Und das bedeutet, ja, Training ist jetzt zu Ende. Oder das bedeutet, ich sage, unseren Mannschaftsausflug, keine Ahnung, also das Extrem dann halt. Aber da muss ich 100% konsequent sein. Da stimme ich dir zu. Aber nicht auf der Basis von, ich bin jetzt emotional, weil der mich seit 4 Wochen im Training nervt und jetzt haue ich drauf. Also klingt's bei dir. Ich habe das ausgehalten und jetzt bin ich so sauer, dass ich ihm sage, Junge, weißt du was, verpiss dich doch einfach mit den anderen beiden. Das ist ja auch nicht die Lösung.
Nö, man kann denen ja auch anders Konsequenzen aufzeigen als verpiss dich woanders hin. Ich habe nur oft das Gefühl, genau, dass ich Trainer, weil es eben eine Parallele ist zu den Störenfrieden. Oft eine Parallele, wo wir auch auf den Platz gehen und sagen, ja, es gibt ein Kind, das zerschießt dir dein ganzes Training, weil es nur Scheiß macht. Du musst jetzt halt für dich entscheiden oder für die Mannschaft musst du besser gesagt entscheiden, was jetzt gerade wichtiger ist und was lang- und mittelfristig und auch kurzfristig eigentlich zielführender ist. Dieses verhaltensgestörte Kind durchzuziehen oder zu sagen, nee, du zerschießt uns nicht jedes Training mit deinen Verhaltensweisen. Ich habe das Gefühl, nicht jeder Trainer hat diese Selbstsicherheit und diese Klarheit, die du auch im Vorhinein beschrieben hast, zu sagen, ich mache das so. Und die wollte ich einfach nur nochmal bestärken, aber nicht im Sinne von Law and Order und wir knallen hier alles durch und hier wird nur noch hartes Regiment geführt, sondern in einer humanen Art und Weise. Okay, vielleicht kann ja der ein oder andere da Feedback dazu geben. Sag gut, zweiter Teil dieser Frage war ja, verstärkt Wachstumsschmerzen vor einer neuen Herausforderung. Ist ja natürlich auch so ein Thema in diesem Altersbereich, wenn Kinder quasi mit Wachstumsfuge und was weiß ich was alles zu tun haben. Was siehst du da als ein, zwei wichtige Punkte, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, die du bei dem Thema mitgeben würdest?
Also du hast es ja eingangs schon gesagt, das hatten wir ja ganz oft, und also Kinder, die ja Leistungssport ähnlich trainieren, bedeutet irgendwie eine hohe Trainingsbelastung haben, bei denen fällt es ja dann nochmal schneller auf. Also ein Kind, das halt nur einmal die Woche im Schulsport sich bewegt, das wird damit wahrscheinlich eher seltener Probleme bekommen, aber Kinder, die einfach sich dann viel belasten über ihre Sportart, da tritt das dann auf. Da ist jetzt in meinem Kopf noch ganz viel halbgares Wissen aus meinem Sportstudium, weil ich einmal einen Vortrag hatte zum Thema Epiphysenfugen. Aber da müssen wir, glaube ich, gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern eher auf das Thema, dass ich auch da wieder rangehen würde, zu sagen, dass ich diese Schmerzen ernst nehme. Also, dass ich nicht bei jedem Kind sofort sage, ach komm, heul nicht rum, weil auch das schafft Distanz zwischen mir und Kind, sondern dass ich mir das anhöre. Und also ich meine, selbst im Leistungszentrum war die Lösung dafür immer, wenn es von den Schmerzen, also du kannst strukturell nichts kaputt machen, also wenn es wirklich auf aufs Längenwachstum und damit eben eine Reizung auch in dieser Fuge dann einzugrenzen ist, dann kannst du strukturell nichts kaputt machen. Also dann tut's nur weh, aber da geht nichts kaputt. Heißt, du musst dir, glaube ich, erstmal, aber das würde ich einem Arzt abklären lassen, bevor ich da selber eine Ferndiagnose stelle als Trainer. Das ist es, heißt, da ist eine Reizung drin, heißt, wenn das Kind Schmerzen hat, bedeutet das als Konsequenz Pause machen. Und zwar so lange, bis die Schmerzen weg sind und dann wieder neu anfangen. Ein Modell, das es dann gäbe, wäre nämlich so diese hochintensiven Sachen wegzulassen für das Kind. Also es hat jetzt dienstags Schmerzen gehabt, musste vielleicht sogar das Training abbrechen. Und das, wenn es am Donnerstag sagt, hey, eigentlich geht's wieder, dass ich dann sage, okay, aber das Fangspiel oder das 1 gegen 1, das setzt du mal aus und du gehst dann wieder in die großen Spielformen dabei und bist beim Minispiel zu Beginn des Trainings und beim Abschlussspiel bist du ganz normal dabei, aber diese extrem schnellen Richtungswechsel, die halt wahnsinnig dann auf die Gelenke gehen, da setzen wir dich jetzt mal die nächsten 2-3 Trainingseinheiten aus, damit du da nicht in so einen Dauerreizzustand kommst. Weil ich erinnere mich auch an einen Spieler in Hoffenheim, der war mal geschmeidige 7 oder 8 Monate raus aus der Nummer. Genau der war deswegen. Länger raus, der Tim. Ja. Fast über ein Jahr?
Ein Jahr, also war mindestens krank ein Jahr auf jeden tatsächlich. Fall. Und ja. Ist jetzt Profi beim 1. FC Nürnberg.
Ja.
Tatsächlich. Ja, ich glaube auch, da ist, auch wenn es hart ist, auch wenn es, also natürlich entgegen der Intrinsik eines Spielers oder eines Kindes ist, ist es natürlich sehr, sehr Geduld und quasi eine gewisse Ruhe zu vermitteln. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, irgendwie Sport zu machen, vielleicht in den Bereichen. Das sollte man den Kindern schon vermitteln, weil, also wenn man jetzt auf die Leistung sozusagen oder die Leistungsentwicklung, dieses halbe Jahr, dreiviertel Jahr, das ist eine Nichtigkeit im Vergleich zu dem, was quasi noch bevorsteht. Und auch wenn man jetzt nicht über den Leistungsgedanken kommt, sondern über der möchte halt Sport machen, gibt es ja durchaus hoffentlich Möglichkeiten, sich zu bewegen und sich auszupowern als Kind. Vielleicht auch das Kind irgendwie mit einzubauen ins Training, sei es als Co-Trainer, der irgendwelche Bälle einspielt oder der irgendwas anderes einwirft oder so. Ich glaube, da gibt es schon die ein oder andere Möglichkeit.
Yes.
Gut, Sakko, ich habe, bevor wir zur zweiten Frage kommen, zwei Beobachtungen mitgebracht. Ich habe keine Fragen für dich, sondern zwei Beobachtungen.
Ja.
Und zwar die erste Beobachtung, die ich gerne verbieten würde, ist folgendes, was mir jetzt nämlich die letzten Tage aufgefallen ist. KI-generierte Grafiken von Fußballvereinen beziehungsweise Trainern. Ich habe ja kein Social Media, ich habe ja nur WhatsApp WhatsApp Stories sind meine, ist quasi mein Social Media Feed, was anderes habe ich leider Gottes nicht. Und ich habe eine Schwemme oder ich erlebe an Wochenenden eine Schwemme von KI-generierten Bildern über irgendwelche Vereine, die oder über irgendwelche Ergebnisse oder über irgendwelche Spielerprofile, die von KI generiert wurden, wo dann steht Tempo 90 und dann sieht es so ein bisschen FIFA-Matchplay-kartenmäßig aus. Und jedes Mal, wenn ich eines von diesen KI-generierten Vereinsgrafiken sehe, denke ich mir, Mann, sieht es scheiße aus und ich verbinde es nicht sehr positiv quasi den Verein mit der Message, die eigentlich vermittelt werden soll. Deshalb mein Hinweis an alle Trainer oder Trainerinnen und auch alle Vereinsverantwortliche, bitte geht sorgsam mit den KI-generierten Bildern um. Ich verstehe, dass es einen Reiz hat, weil ein Bild rausspringt und man muss nichts machen, aber da vielleicht ein bisschen drauf achten, dass es nicht zu arg überhand nimmt.
Okay, also mir ist es noch gar nicht, also ich glaube, ich weiß gar nicht mal, was du meinst.
Ich schicke dir mal ein paar Beispiele.
Ja, das kannst du machen. Ansonsten, ich weiß nicht, also wir sind natürlich so ein bisschen in dieser Bubble ja auch unterwegs. Also wir hängen ja den ganzen Tag nur vor unserem Laptop und haben auch einige Berührungspunkte hier und da zum Thema KI. Ich glaube, so ein Vereinsvertreter ist genau das, was du beschreibst. Also er schafft dieses Bild aus diesem Prompt heraus und das ist halt schon dann, also das Gefühl von, oha, also wie genial ist denn das eigentlich? Das ging viel schneller als der Prozess, den ich sonst habe, beziehungsweise ich hätte gar kein Bild gepostet. Also wenn es das schlechte Bild nicht gäbe, hätte ich gar keins gemacht. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr das dann in dem Fall unsere Brille auch so ein bisschen ist. Grundsätzlich bin ich voll bei dir, aber ich kann mittlerweile auch, sobald ich sehe, dass irgendein Text KI generiert unter so einem Bild steht oder also so eigentlich was Hochemotionales, nämlich ein Beitrag zu einem Spiel oder eine Kampagne, die du im Verein vorhast, wo du richtig schön Emotionen vermitteln könntest, warum man das hier macht. Und das wird dann nur mit KI gemacht und wird dann dadurch ja extrem generisch. Da denke ich mir auch so, okay, das war jetzt ein bisschen eine vertane Chance. Es ist zwar der Text entstanden innerhalb kürzester Zeit, das ist erstmal gut, aber ich lese das dann und in mir kommt nichts hoch. Und da denke ich, guck mal, eigentlich ist das richtig cool. Es ist richtig, richtig genial. Du könnt ja das richtig schön mit euren echten Worten verwenden. Ja, aber da auch gerne mal Bezug nehmen in den Kommentaren. Das würde mich nämlich auch interessieren, weil also wir sehen es ich sehe das in Texten eher als in Bildern.
In Texten hat es angefangen, ich habe das Gefühl in Bildern. Okay. Aber vielleicht habe ich dann
eine Brille auf. Ich halte die Augen auf.
Ja. Das Zweite, was ich habe, ist keine Erfahrung, sondern ein Tipp. für die Trainerinnen und Trainer. Ich hatte das, weiß gar nicht, mit Marian, glaube ich, vor ein paar Tagen, Wochen, wenn mich alles täuscht. Und zwar, wir propagieren ja immer die Shot Clock in Spielform. Heißt, wenn es zu lange dauert, bis Kinder oder eine Aktion quasi zu Ende ist, dann dribbeln die sich irgendwo die Füße wund und es passiert trotzdem nichts. Dann maßen wir ja immer an, machen eine Shot Clock 10, 9, 8, 7 oder 5, 4, 3, 2, 1. Und ich habe das mal getestet, die letzten Male, als ich auf dem Platz stand. Man muss diese Shot Clock, und das ist quasi nur als kleiner Tipp, man muss diese Shot Clock gar nicht voll durchziehen. Also es geht gar nicht um dieses 10 bis 0 runtergezählt oder 5 bis 0 runtergezählt. Ganz, ganz oft, wenn die Kinder die Mechanik der Shot Clock schon kennen, reicht's eigentlich, um mehr Zielstrebigkeit reinzubekommen, 10, 9, 8. Und schon ist eine ganz, ganz andere Dynamik in der Aktion drin. Also gerne auch mal testen fürs eigene Training. Ihr müsst nicht ständig die Shot Clock von 10 runterzählen auf 0, sondern schaut mal, was passiert, wenn ihr, natürlich immer nur, wenn es euch zu lange dauert, das sollte man jetzt nicht inflationär benutzen, was passiert, wenn ihr die Shot Clock quasi nur 10, 9, 8 und dann aufhört mit Auszählen und dann von mir aus bei 1 und 0 quasi das Ganze wieder beendet, spart euch das ein oder andere Wort als Trainer und die ein oder andere Sekunde Dauerbeschallung. Das ist ein weiterer Gedanke, der mir gekommen ist, den ich teilen wollte.
Vielen Dank, Josh, für diese Tipps.
Gerne, Sakko, wir machen weiter mit der zweiten Frage und zwar, beziehungsweise mit der zweiten Einsendung. Ich werde nächstes Jahr mit meiner F-Jugend in die E-Jugend aufsteigen. Jetzt schaue ich mir regelmäßig andere E-Jugendteams an, um Erfahrung zu sammeln. Bei der Erwärmung sehe ich alles. Punkt, Punkt, Punkt. Vom freien Spiel über minutenlange Rondos, Lauf-ABC, im Kreis stehen und Hampelmänner etc. machen, bis hin zu Pass- und Torschussübung. Was würdet ihr mir empfehlen? Fragezeichen.
Na, hau mal raus, Josh.
Ich würde auf folgende grundlegende Gedanken achten. Erstens, wenn möglich, jedes Kind einen eigenen Ball. Ich hatte es jetzt gerade im Rahmen eines anderen Projekts, das ich gerade vorbereite für den Shop, auch ein Ball am Spieltag, egal in welchem Altersbereich, habe ich die Erfahrung gemacht, senkt die Nervosität vor einem Spiel, vor einem Wettkampf extrem. Also wenn ich quasi als Fußballer auf den Platz komme und ich habe meinen eigenen Ball und kann mich erstmal mit dem beschäftigen, dann hilft es extrem, sich selber zu regulieren, weil man damit erstmal machen kann, was man möchte. Also sei es nur rumstehen und auch draufstehen, sei es mit dem Ball jonglieren, sei es den Ball mit einem Kumpel zu passen, sei es irgendwo hinzudribbeln, das wäre quasi das Erste. Weil der Grundgedanke dahinter ist erstmal, gerade im E-Jugendbereich, möglichst viele Ballkontakte sammeln, vor dem Spiel auch schon oder vor dem Wettkampf, um einfach den Kindern mehr Ballkontakte zu ermöglichen. Ja, weil es einfach im Training hilft, weil es im Spiel hilft, weil es generell hilft. Das wäre so das Erste, auf das ich achten würde. Also möglichst viele Ballkontakte sammeln, jedes Kind einen eigenen Ball. Und dann wäre mein Gedanke, eine gewisse Routine reinzubringen. Und damit meine ich gar nicht irgendwie ein Lauf-ABC, sondern Formen und Abläufe klar zu strukturieren. Im Sinne von, wir machen immer ungefähr das Gleiche. Also es geht immer los mit, jedes Kind hat am Anfang seinen Ball, eigenen Ball, 2, 3 Minuten, dann kommen wir kurz zusammen, dann überlege ich mir eine 1-gegen-1 Form, ich überlege mir ein Fangspiel zum Beispiel, irgendwas, das die Kinder kennen, das sie aktiviert, ja, sowohl emotional als auch physiologisch, als auch kognitiv, und dann würde ich möglichst schnell irgendwie versuchen, aufs Tor zu schießen. Auch das würde ich wieder mit einer Form machen, die die Kinder kennen. Also zum Beispiel Torschussrundlauf im Hütchenwald oder Torschuss auf 2-gegen-1. Einfach, wo ich schon Elemente drin habe, die auch im Spiel eine gewisse Relevanz haben und die auch Spaß machen. Also ich würde das gar nicht so sehr auf den Erwachsenenbereich oder vom Erwachsenenbereich runterbrechen, sondern ich würde es eher sehen als ein, hey, wir haben hier eine halbe Stunde vorm Spiel, lass uns da einfach auch nochmal Spaß haben, lass uns da extrem intensiv das Ganze durchgehen, kurz und knackig, und dann haben wir eine gute Zeit vorm Spiel, weil dann werden wir auch eine gute Zeit während dem Spiel haben. Das wären so die grundlegenden Gedanken, die ich dazu habe.
Ja, ich glaube, man kann jetzt mal grundsätzlich ergänzen, also die Idee von einem Warm-up oder einer Wärmung ist ja die Vorbereitung auf die anstehende Belastung und irgendwie die Herstellung einer optimalen Leistungsfähigkeit für dann den anstehenden Wettkampf. wenn man das dann so hört, dann weiß man, merkt man schon, dass das irgendwie für die F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend nicht so richtig passt. Also ist eine, die, also erstmal ist die Gefahr der Verletzungen auf körperlicher Ebene einfach super gering. Heißt, dafür mache ich es auch nicht so richtig. Und das andere, was du schreibst, ist ja eher so in der kognitive Aktivierung, also dass die Kids dann irgendwie Bock haben, zu rennen, Bock haben, in Zweikämpfe zu gehen, Bock haben, ein Spiel zu gewinnen. Und das als, wenn man das als Grundelement nimmt, glaube ich, dann kann man sich diese Routine, die du beschreibst, ganz gut aufbauen. Und es ist ja auch immer die Frage, wo bin ich? Also bei einem Auswärtsspiel habe ich im Zweifelsfall nur meine Hälfte, also nur ein Tor zur Verfügung. Wenn ich auf dem Turnier bin, ist es noch schlimmer, weil sich da 20 Mannschaften gleichzeitig dann irgendwie warm machen. Heißt, ich würde dann auch gucken, dass ich die Möglichkeit habe, meine Warm-up immer auch dann zu machen, selbst wenn ich wenig Platz habe oder vielleicht gar kein Tor oder das Tor nur kurze Zeit. Habe mir auch mal überlegt, wie ich das dann jetzt mit unserer so einem AF-Warm-up gestalten würde. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar könnten wir anfangen, wir reden ja von junger Jahrgang E-Jugend jetzt in diesem Fall, dass wir staffelpassend spielen, als Wettkampf und so Konzentrationsmoment, dann Umschalt fangen, Umschalt 1 gegen 1 auf die Hütchentore. Deswegen, weil wir dann keine 4 Minitore mitschleppen müssen, sondern eigentlich 8 Hütchen reichen würden, um die Übung aufzubauen. Und dann Torschuss auf 2 gegen 1, das du auch schon angesprochen hast, weil wir dann das ganze Warm-up über eigentlich super viele Umschaltmomente die ganze Zeit drin hatten, das 1 gegen 1 drin hatten, Teamwettkämpfe drin hatten und dann so ein Torschuss auf Gleichzahl, auf Überzahlspiel, was dann ganz viele spieltaktische Dinge auch noch mit aufgreift. Und dann haben die Kids irgendwie 3 Übungen, die dann das erfüllen, nämlich dass es Bock macht, dass es Spaß macht. Und da haben wir eigentlich alle Elemente drin, dass ich sagen könnte, okay, wenn die Kids jetzt 2 gegen 1 schon gut spielen, im Sinne von viel freilaufen, schnell umschalten, Bock aufs Tore schießen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es dann 5 Minuten später auf dem Platz dann auch passiert. Mhm. Plus ein ergänzender Gedanke, wir hatten es ja immer wieder mal von Trainern, dass dieses Spiel am Wochenende, wenn ich jetzt dann am Samstag meinen Spieltag angesetzt bekommen habe und ich spiele gegen eine Mannschaft, dass wir uns deutlich vor diesem Spiel auch treffen und ich einfach nochmal 45 Minuten Training davor schalte. Also, dass ich das gar nicht als Warm-up sehe, sondern als zusätzliche Trainingseinheit. Dann trainiere ich nämlich 2-mal die Woche, dienstags, donnerstags, für jeweils 90 Minuten und habe dann am Samstag nochmal 45 Minuten Training. Das sind dann diese 3-4 Übungen zum Beispiel. Die können ja dann trotz alledem auch wechseln. Und dann habe ich mein Spiel. Aber dann treffen wir uns nicht nur zum Zwecke des Spiels und lass dann meine Kinder Hampelmänner machen, die ich sonst auch nicht mache. Also wenn die einen Zweck hätten, dann würde ich die wahrscheinlich auch ins Training einbauen, mache ich aber nicht. Und so fände ich das eine runde Sache, weil wir unsere Trainingszeit nochmal erhöhen. Also wir holen vielleicht nochmal 25% mehr Trainingszeit aus der Trainingswoche und habe dann trotzdem noch mein Spiel danach und die Kids werden gut vorbereitet. Ich glaube, das wären so Gedanken, die wir auch schon immer wieder mal hatten und auch, glaube ich, mal in den Trainermappen in den Vereinsprojekten mit reingeschrieben haben, so, also dass man das Warm-up als zusätzliche Trainingseinheit sehen soll.
Ja, gehe ich mit. Ich würde, bevor ich mit dem Staffelpassen starte, würde ich tatsächlich diese Phase des man kann machen, was man möchte, sozusagen, würde ich einführen. Also wirklich Ballsack ausleeren und hier habt ihr erstmal einen Ball. Und dann würde ich quasi in eine so strukturierte Form wie zum Beispiel das Staffelpassen gehen.
Also eine Tummelphase.
Eine quasi Tummelphase, Tummelphase im Sinne von jeder kann machen, was er möchte. Also ich finde das schon ein wichtiger Punkt, weil du dann auch den unterschiedlichen, auch in dem Altersbereich schon in unterschiedlichen Charakteren gerecht wirst. Und ich finde auch ähnlich, wie wir es ja im Training immer sagen, bei der Tummelphase oder auch beim ersten Minispiel, du kannst auch beobachten, wie sind einzelne Spieler drauf. Ja, also rennt er mit dem Lachen heute über den Platz die ganze Zeit und kickt die Bälle rum oder steht er einfach nur da und in dem Altersbereich, E-Jugend, F-Jugend, ist es ja eh noch viel krasser. Dann kannst du einfach auch so ein bisschen gucken, okay, wie ist er da auch einfach drauf? Also weil sie es eben noch nicht so gut überspielen können.
Na, und bitte keine Rückschlüsse vom Warm-up auf meine Mannschaft verschläft immer die ersten 5 Minuten ziehen. Ja. Wenn das sagt jeder Trainer immer von allen Mannschaften, sagt jeder Trainer, meine Mannschaft verschläft immer die ersten Minuten vorm Spiel und die ersten Minuten aus der Kabine. Das, also, wenn du 100 Trainer fragst, sagen das 97, obwohl die, selbst wenn die sich gegenüberstehen im Spiel und die eine Mannschaft macht nach 4 Minuten Tor, sagt der, ja gut, aber die ersten 3 Minuten haben wir trotzdem total verpennt und das Tor machen wir nur glücklich.
Ja.
Also deswegen bitte da nicht zu sehr eigenen Druck aufbauen, sondern das vielleicht wirklich losgelöst sehen, sagen, wir machen das erstmal separat und dann haben wir ein Spiel.
Cool.
Gut, Josh, dann sind wir durch, oder?
Dann sind wir durch für heute. Ich hoffe, wir konnten die Fragen ein bisschen beantworten. Gerne weitere Fragen, Anliegen, Themen, auch Themenwünsche. Es müssen ja nicht immer Fragen sein, sondern hey, ihr könnt uns auch schreiben, rede doch mal über Thema XY. Machen wir auch sehr, sehr gerne an podcast@advance.football und gerne den Podcast auch weiterleiten an Co-Trainerinnen und Co-Trainer. Jetzt mit dem Wissen, dass es bald noch mehr Bambini- und Großfeld-Inhalte gibt, sowieso auf der Videoplattform. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Sakko, vielen Dank für deine Zeit heute.
Josh, bis dann.
Wir hören uns. Tschüss.